Noch ein Kaffee? Ja, sagte Augur. Weißt du schon, dass der Verfasser des Schwarzen Freitag ich bin? Gratuliere, sagte Golisch. Was meinst du, was ich für diese Information bekommen habe, hä? Eigentlich müsstest du ein paar tausend Mark kriegen. Ist doch albern. Plötzlich ist das kleine Quatschblatt bekannt geworden, hä? Eigentlich. Aber uneigentlich habe ich 500 Mark verlangt. Was glaubst du, was sie mir gegeben haben? Hä? Na, 150. Aber 30. Würde ich verklagen. Was willst du denn machen? Das sind meine besten Abnehmer. Trotzdem, das geht nicht. Man ist zwar ein Tintenkuli, aber so ein Verlegerhengst darf einen doch nicht einfach ausnehmen. Ich kann nicht klagen. Ich gewinne 400 Mark und verliere den besten Kunden. Es ist zwar ein Quatschblatt, aber unabhängig. Die sehr gefährlichen Enthüllungen, die ich aus den Ministerien bringe, traut sich sonst keiner zu bringen. Ich kann's mir nicht überlegen. Du müsstest irgendwo fest sein. Und abhängig. Man ist abhängig unabhängiger. Jetzt ist es 16:45. Schon besser, Mirman nimmt den Matschartikel. Weißt du, es ist so. Ein paar haben einen großen Namen, kein Mensch merkt, dass sie nichts mehr können. Ein paar können sehr viel, aber bis es sich herumgesprochen hat, können sie auch nichts mehr. Ich bin ja nur inbrünstig faul. Aber es gibt auch die Mann, der es verstünde, einem Genie wie mir den Fleiß schmackhaft zu machen. Naja, Heil und Sieg und fette Beute. Und damit ging Grolisch in Ottos Weinstube. Als er um 6 Uhr in die Redaktion kam, war der Matschartikel schon im Satz. Miermanns Frau war da, Emma, eine kleine ältere Dame, die immer die gleiche dunkelblaue Tracht trug. Sie war gleichaltrig mit Miermann, der so lange gebraucht hatte, um zu einer festen Stellung und einem geachteten Namen zu kommen, den ihm mehrere sorgfältige, gute, wenig gelesene Bücher eingebracht hatten. Als Golisch kam, verabschiedete sie sich mit einem freundlichen Lächeln für den jungen Mann. »Ich hoffe, ich habe Sie nicht verscheucht«, sagte Golisch. »Ich bewahre. Ich lasse nur gern die Jugend unter sich«, sagte sie mit einem guten Blick auf ihren Mann. Golisch brachte den Artikel, der von dem Kabarett in der Hasenheide vor allem von Käsebier handelte. »Wir geben ihn gleich in Satz für den nächsten Donnerstag. Otto Lambeck ist in Berlin. Augur hat ihn in der Rankestraße getroffen. Er kam wegen der Aufführung im Deutschen Theater«, sagte Golisch. »Ihr Artikel sieht wieder aus«, sagte Miermann. »Es gibt sowohl Punkte als auch Kommata. Wenn man als auch sagt, muss irgendwo sowohl stehen.« Dieser Satz endet mit »und«. »Herr, Herr, verzeih ihm. Er weiß nicht, was er tut.« »Was verstehen Sie unter partout?« »Durchaus. Es heißt aber überall. Ich möchte die Aja Müller nicht partout küssen. Das heißt überall, nicht durchaus.« »Golisch, Golisch, lernen Sie weiter. Bilden Sie sich fort. Finden Sie es schön, immerzu irgendwie zu sagen? Nein, Sie sind mein Sorgenkind. Lesen Sie Fontane und lesen Sie Heine und alles, alles von Anatole France. Er ist zwar etwas dreist, aber lesen Sie ihn. Ich bringe Ihnen morgen etwas mit.« 2 Stunden saß Miermann an Golischs Volkssänger. Dann erst schickte er ihn in die Setzerei. Wochen waren vergangen. Miermann und Fräulein Dr. Kohler saßen am Mittwochnachmittag in der Redaktion. Sie hatte Geburtstag, woran einige gedacht hatten. Miermann hatte auch daran gedacht. »Was soll ich ihr schenken?« hatte er Golisch gefragt. »Ein Buch«, hatte Golisch geantwortet. »Was soll man Fräulein Dr. Kohler anderes schenken?« »Nein, gerade deshalb werde ich ihr Parfüm schenken. Nett, riesig nett, sagte sie zu Mirmann, als er ihr das Parfüm brachte. Wie geht es Ihnen eigentlich? Fragte er.
Danke, es geht.
Immer noch wegen Meier?
Ja, ich möchte mit ihm reisen. Er will auch, aber er tut's nicht.
Aber das geht doch nicht. Lassen Sie ihn das nicht merken. Wenn er das erfährt, sind Sie für ihn erledigt. Nie wird er Sie heiraten, wenn Sie es ihm so leicht machen.
Das Fräulein dachte, es ist 1929. 1929 ist es albern, kein Verhältnis zu haben, notabene mit 30 Jahren. Freigeist von 1890, Begriffe wie entehrt hat er noch. Laut aber sagte sie, wollen wir uns zur Feier des Tages einen Kaffee mit Kuchen bestellen, wegen Frühlingsausbruch, meine ich? Das Telefon klingelte. Ich muss weggehen, sagte Mirmann. Ich suche ein Zimmer. Ich habe heute eine Annonce aufgegeben. Ich habe ein Angebot hier in der Nähe bekommen. Ich will nachher hingehen.
Ja, es ist so eine Sache mit den Zimmern hier in der Nähe. Eine richtige Bleibe werden Sie nicht finden. Es ist alles zu ekelhaft. Und die Hotels gehen gar nicht, sagte Fräulein Kohler. Finden Sie auch? Ist sie sehr jung?
Nein, wohl über 30.
Trotzdem, Konditorei und Auto töten jede Liebe. Ist zu grässlich.
Ja, ich werde mir mal das Zimmer ansehen, sagte Mirmann, als Gulisch hereinkam. Was wollen wir morgen als Spitze nehmen? Sagte Mirmann.
Ich weiß auch nicht, sagte Gulisch. Ist das ein Wetter, um an die Gazetten zu denken? Man könnte über alte Gärten schreiben oder über den Heinebalkon oder über das erste Frühlingsgrün oder über die Liebe in Potsdam. Aber was steht in der Zeitung? Polens Forderung an Deutschland, Randbemerkungen zum Haushalt des Reichsverkehrsministeriums, Lord Asquith tot und Negersänger in Berlin. So ist es.
Mirmann kramte in seinem Aktendeckel. Drei Artikel von der Aja Müller. Die Wahl der Modekönigin, wie reinige ich meine Nägel, Besuch bei einer Filmschauspielerin. Na, das geht aber nicht. Das ist was für das elegante Blatt, aber nicht für uns, die wir doch immerhin ernst genommen werden wollen. Ich werde ja alles zurückschicken. Gulisch, wissen Sie, da ist immer noch der Artikel über Käsebier im Übersatz. Wollen wir doch den nehmen. Hätten wir beinahe ganz dran vergessen. Mielke würde sagen, es kommt nicht drauf an. Es kommt auch nicht drauf an, sagte Gulisch, aber er ging trotzdem in die Setzerei. Mielke konnte den Satz nicht mehr finden.
Der ist weg, sagte Mielke. Den finde ich nicht mehr. Müssen Sie auch mal wieder erst um 4:45 kommen.
Mielke war der beste Metteur von Berlin. Warum er nicht längst bei der Berliner Tageszeitung war, verstand kein Mensch. Aber er war nun 56 Jahre alt und da wechselt man nicht gern. Mielke suchte und war wütend. Gulisch stand demütig und bescheiden in einer Ecke. Inzwischen kamen die eisernen Kuchenbretterschiffe mit Satz aus der Maschinensetzerei. Unter jedem Bleistück lag das zerschnittene Manuskriptstück. Ein eleganter junger Mann von etwa 30 Jahren, ein Viveur im grauen Leinenkittel, der sich immer Filmfreikarten von der Redaktion erbat, nahm mit rasender Geschwindigkeit den Satz aus den Schiffen auf den Tisch, wo noch viele Satzstücke lagen, und setzte sie mit anderen Satzstücken in neue Schiffe zusammen. Es war wie ein Wunder, dass nicht Olympia ohne Fußball mit Parlamentsauflösung in Rumänien durcheinander geriet und Zwischenfälle im Halsmann-Prozess mit die neue Romantik. Aber sie gerieten nicht durcheinander. Sie wurden zusammengesetzt. Einer legte die mit Satz gefüllten Schiffe auf die Abziehmaschine,
Blätter Papier auf die Schiffe, ein Griff an der Abziehmaschine und dann stand der Artikel da, lange Fahnen, die er an den Haken aufhängte, Innenpolitik hieß einhaken, Außenpolitik hieß einhaken, Haie hieß einhaken, Miermann hieß einhaken. Auf der anderen Seite waren die Haken Feuilleton, Sport, Lokales. Neue Manuskripte kamen aus der Redaktion, wie ein zu schnell gedrehter Film zerschnitt Mielke die Manuskripte Petit, ein Achtel schrieb er rot darauf, 65, 66, 67 und bei jeder Zahl zerschnitt er die Seite. So kamen die zerschnittenen Seiten in den Setzersaal. Unter den Tischen lagen die Schiffe voll mit dem Satz von Artikeln, die noch nicht erschienen waren. Mielke suchte. »Es war gleich fünf. Ich habe keine Zeit mehr«, sagte Mielke. »Es ist gleich Umbruch. Die Seiten müssen weg«, Golisch suchte selber. »Gehen Sie da weg«, sagte Mielke. »Ich kann hier niemand brauchen.« Golisch suchte fieberhaft in der Spiegelschrift seinen Artikel zu erkennen. 5 Uhr las er an der großen Uhr, noch 5 Minuten, sonst war es zu spät. Er hatte ihn. Mielke brummte. Der Abzieher zog ihn ab. Golisch trug die große Fahne. »Montmartre in Berlin«, hieß er, »in Renata 3« die Überschrift. Golisch ging zu Miermann. »Ich finde die Überschrift schlecht in Renata«, sagte er. »Schnell, schnell, schnell, nehmen Sie was anderes und in Cicero.« Golisch überlegte. »Fette König? Ach nee, er konnte Fette König nicht leiden. Alle nehmen jetzt Fette König. Cicero, Cheltenham, Kursiv. Fette Versalia«, schrieb er darüber. »Na, das ist aber mal was Feines. So eine Type haben wir nicht alle Tage. Herr Mielke, bitte, als Überschrift, Type Cicero, Cheltenham, Kursiv, fette Versalia.« Der Metteur Brise kam dazu und sagte bewundernd, »Das wird gut aussehen.« Der Artikel stand da, unterbrochen von den Namen und Zeichen der Setzer. Polte, Maschine 30, Schwarz, Maschine 32, Numratzki, Maschine 36, Hoppe, Maschine 25. Das sind die Setzer, dachte Golisch. Ja. Verdienen 600 bis 700 Mark im Monat, so viel wie ich. Ein Metteur verdient 500 Mark und Miermann, unser Miermann, hat 800. Er ist zu lange hier. Wer lange da ist, wird nicht geschätzt. Der Artikel kam zurück. Die Überschrift war verändert. »Sieht gut aus«, sagte Golisch. »Hübsch ist das«, sagte der Feuilletonchef. Der Druckereichef kam und sah sich die Überschrift an. »Sehr gut«, sagte er. »Cheltenham wird viel zu wenig benutzt. Mehr fette Versalia wäre auch besser.« »Man wechselt nicht genug mit den Typen hier«, sagte Golisch. Da schwirrten schon die Redakteure zum Umbruch in den Setzersaal. Schröder stand da und schimpfte, dass zu wenig Platz sei. Neuwahlen, Aussperrung der Metallarbeiter, die Deutsche Botschaft und der Cavell-Film, der Wiczatitzki-Prozess, die Wehrdebatte im Ausschuss, Verwaltungsreform, das höhere Schulwesen, Berliner Statistik, der wärmste Tag im Februar, Großfeuer in Charlottenburg, Straßenbahn gegen Lastauto, wohin damit, wohin damit? Eins so wichtig wie das andere. Neuwahlen können keineswegs wegbleiben. Die Deutsche Botschaft und der Cavell-Film haben alle übrigen Blätter auch. Also 30 Zeilen am höheren Schulwesen streichen. Die sozialen Fragen im Reichstag auf 60 Zeilen. Unzufriedenheit bei den gestrigen Boxkämpfen auf die 4. Seite. Feuilleton zu lang. 25 Zeilen an Wiener Uraufführung streichen. Da ist noch die 14-Jährige, die ein Kind bekommen hat. Golisch, lesen Sie schnell Korrektur, sonst kommen Sie nicht mehr mit. Golisch las. Ein Mist, dachte er. Erde für Seele gesetzt. Druckfehler, Druckfehler. Nie konnte man sich auf die Korrektoren verlassen. Blumenfeld, der Sportredakteur, rief rüber, für das Rennen 1000 Guineas ist gesetzt worden, ohne Taus und Guineas. Golisch, schnell streichen, 20 Zeilen.
Ich kann nicht mehr streichen. Der Artikel ist aufs Knappste gefasst. Wie kann ich da streichen?
Streichen, streichen, rief Mielke. Sie denken immer, es kommt drauf an. Es kommt nicht drauf an. Sonst streich ich. Ich kann nicht auf den Rand drucken.
Da haben Sie schon recht, Herr Mielke.
Golisch strich. Ein alter Mann kam mit der Kneifzange und knipste das Überflüssige ab. Die Seite stand. Miermann bestellte einen Abzug. Nass und übelriechend hielt ihn Golisch in der Hand. Die Seite sah gut aus, sehr gut sogar. Ein Achtel Annoncen, oben Montmartre in Berlin, die Überschrift Cicero Cheltenham kursiv, fette Versalia, daneben zweispaltig Berliner Statistik als Überschrift. Darunter als zweite Überschrift von Geburt, Heirat und Tod und darunter als dritte Überschrift ohne Zuwanderung stürbe Berlin aus.
Diese drei Überschriften für einen Artikel sind herrlich abgestimmt, sagte Miermann. Fette Bernhard Cicero für Berliner Statistik, wahre Sachlichkeit von Geburt, Heirat, Tod, führt durch Schwabacher Tertia direkt ins Grubische. Und fette König Corpus als Abgesang. Ohne Zuwanderung stürbe Berlin aus. Kein Mensch achtet mehr auf den Inhalt in Petit ein Achtel.
Golisch sah die Seite weiter an. Eine Notiz. Der wärmste Tag im Februar und eine Nachricht mit der Überschrift »Vom eigenen Vater ein Kind geboren«. Wieder fette Bernhard Cicero.
»Vielleicht«, sagt er zu Miermann, »wäre Renata noch besser gewesen.«
Am nächsten Tag stand der Artikel »Montmartre in Berlin« in der Berliner Rundschau. Noch am Abend erhielt Golisch einen Brief von Georg Käsebier.
»Geehrter Herr, wie soll ich Ihnen je danken, dass Sie mich derart lobend erwähnt haben? Ich schicke Ihnen einen Passepartout für alle Aufführungen. Meine Frau dankt auch. Mit dem Ausdruck der vorzüglichsten Hochachtung und vielem Dank, Ihr sie nie vergessender Käsebier.«
Das Büro des Verlegers Dr. Waldschmidt war ringsum getäfelt. In der Mitte, das Licht von links, stand der Schreibtisch. Darüber hing der Begründer des Hauses, von Anton von Werner gemalt. Gegenüber eine runde Sofagarnitur aus schwarzem, geschnitzten Holz. Dr. Waldschmidt sprach ins Telefon, als geklopft wurde. Der Diener meldete, »Herr Otto Lambeck,
soll reinkommen.« »Lieber Lambeck, sehr willkommen«, sagte Dr. Waldschmidt, sprang auf und schüttelte Lambeck die Hand. »Aber bitte einen Moment, nehmen Sie Platz, ich spreche gerade.«
Otto Lambeck setzte sich.
»Heute ist Sitzung vom Deutschen Industrie- und Handelstag, daran habe ich gar nicht gedacht. Da ist noch um 12 Uhr außerdem die Sitzung der Papierfabrikanten. Vor lauter Sitzungen kommt kein Mensch zum Arbeiten. Übrigens schrieb mir Honig vom Verband der deutschen Holzpapierfabrikanten sehr sorgenvoll über unsere Zollpolitik. Ha? Ja, Sie sagen, Zeitungsverlag, das ist ein Kinderspiel. Landwirtschaft, das ist ein Problem. Ich kann nur sagen, wenn ich einen Sohn habe, darf er mir nicht in die Zeitung. Früher habe ich vom kuriosen Blatt allein leben können. Aber bei den jetzigen Verhältnissen, wo einen die Spesen auffressen, eine Regierung, ist das eine Regierung. Also, ja, auf Wiedersehen.
Lieber Herr Lambeck, Sie sehen, Hochbetrieb, was soll man machen? Man kommt nicht zu sich selber. Wie ich mich freue, Sie zu sehen. Was macht die Kunst? Sehen gut aus. Frisch, blühend. Es klopfte. Die Unterschriftenmappe wurde gebracht.
Ja, legen Sie hin. Geht nach Brot? Ja?
Das Telefon klingelte.
Ja, Sie sehen.
Bitte, Moment. Er zuckte die Achseln zu Lambeck hin, sprach ins Telefon.
Geben Sie mir den Herrn Geheimrat Trölein.
Sie sehen, lieber Lambeck, so geht's den ganzen Tag. Hallo, ja, lieber Geheimrat, ja. Ja, wir können nicht kommen. Nein, 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 wir sind seit Januar täglich aus, abgesehen von den Tagen, an denen wir selber Besuch hatten. Dreifach, vierfach eingeladen. Am Sonntag, wo die Ausstellung in der Akademie eröffnet wurde, waren wir erst zur Eröffnung, dann Diner bei der Konsulin Weißmann, abends noch Empfang bei den Letten. Man ist doch schon kein Mensch mehr. Ich komme nach Haus, zieh den Frack an, fahre weg. Seit Oktober geht das so, aber auf zwei Sachen an einem Abend kann ich bei so vorgerückter Saison nicht gehen. Außerdem wird meine Frau noch nicht zurück sein. Kann, ja, ja, kann. Sie schreibt die Engländer sehr steif und kaum Deutsche. Sie hat viel zu viel zum Anziehen mitgenommen. Naja, Sie kennen doch unsere Damen. Hm? Ja, ja, seit 14 Tagen wollte ich sie besuchen, aber man kommt ja nicht weg bei den Zeiten. Ja, 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 da wird jetzt beraten, ob wir in Sachen des Papiereinkaufs gemeinschaftlich vorgehen sollen. Ja, 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 aber wenn das nicht durchgeht, dann frisst einer den anderen auf. Ich garantiere Ihnen, bei diesem Abbau der Annoncen können die Zeitungen einpacken. Zufällig traf ich neulich meinen Freund Klauske. Fabriziert türkisch Rotöl. Hat einen kleinen Betrieb am Rhein. Murkst mit 10 Mann. Das lohnt sich. Oder die Fliegenfängerwerke in Gera werden 10% zahlen. Radio fällt jedem ein, aber Fliegenfänger? Fliegenfänger sind ein Artikel. Ja, man müsste eine Sportzeitung machen oder ein Skandalblatt herausgeben. Aber so schnell stelle einer mal seinen Betrieb um. Ja, wir sehen uns ja am Reichswirtschaftsrat. Was sagen Sie übrigens zu Kochius? Ja, da arbeite ich seit 3/4 Jahren daran, dass er in den RWR kommt und am Tage, wo ich es durchgesetzt habe, erscheint in der Berliner Rundschau ein Artikel gegen den RWR. Ja, man soll sein eigenes Organ nicht in der Hand haben. Das ist doch kaum zu glauben. Also, ja, also, auf Wiedersehen.